Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Es gibt Momente im Leben, in denen Ehrlichkeit nicht befreit, sondern einengt. Situationen, in denen Menschen funktionieren sollen, Rollen erfüllen müssen, obwohl sie innerlich längst woanders sind. Und dann gibt es den Wunsch nach einem Freiraum, nach Zeit, nach einem anderen Kapitel. Mein heutiger Gast arbeitet genau an diesen unsichtbaren Schnittstellen. Er ist Unternehmer, Gründer der weltweit ersten Alibi-Agentur und er ist jemand, der sich seit über 25 Jahren mit einem Thema beschäftigt, über das kaum jemand offen spricht, dem Bedürfnis nach Schutz, nach Diskretion und nach einem selbstbestimmten Leben. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Stefan Eiben.
Hallo André, ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Und das hast du ja schon sehr treffend gesagt.
Dann hoffen wir, lieber Stefan, dass es auch so treffend weitergeht. Ich freue mich auf einen sehr offenen und ehrlichen Austausch mit dir. Und ich möchte auch mit einer repräsentativen Umfrage starten in Deutschland, die besagt, dass etwa jeder Vierte schon einmal in einer festen Beziehung fremdgegangen ist. Konkret geben 26% der Frauen und 24% der Männer an, in dieser Umfrage in einer Partnerschaft schon untreu gewesen zu sein. Du lachst schon, du wirst diese Umfrage sicherlich gut kennen. Es gibt also Lebenssituationen, in denen Menschen sich Freiräume wünschen, die offiziell nicht existieren dürfen. Da schließt meine erste Frage an dich heute an. Wann ist dir klar geworden, dass genau darin dein berufliches Thema liegt?
Ja, absolut. Und es sind meiner Meinung nach deutlich mehr. Und Frauen und Männer hält sich nach meiner Erfahrung von den 26 Jahren auch ziemlich vage. Der einzige Unterschied ist, dass die Frauen damit nicht so prahlen wie wir Männer. Wir Männer geben leider damit an und sagen, Mensch, was für eine tolle Nacht wir hatten, wie schön das Wochenende war und was wir Geiles erlebt haben. Während die Frauen sagen, pfui, so ein Schweinkram, sowas würde ich nie machen. Und das ist der einzige Unterschied. Aber in der Praxis, denke ich, hält sich das ziemlich vage. Ja, bei mir kam das vor 26 Jahren, war gar nicht als Geschäftsidee geplant, sondern zwei Freunde haben mir kurzfristig abgesagt auf den Samstagabend, weil deren Freunde nicht wollten, dass sie weggehen. Und da habe ich gedacht, darf ja wohl nicht wahr sein. Also ich würde es nie meiner Freundin verbieten, was zu unternehmen mit ihren Freundinnen. Ich würde es mir auch nie verbieten lassen. Und ja, dann war mein Abend geplatzt. Und ich habe online halt inseriert, Leute, ruft mich an, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt, jemand verträgt die Wahrheit nicht, ihr braucht eine Ausrede samt Beweise, ihr braucht was Handfestes, Doppelleben, was auch immer, wir finden eine Lösung. So, und dann habe ich wirklich 5-6 Stunden einfach nur an der Webseite gebastelt und keine Gedanken gemacht und fast schon wieder vergessen gehabt, bis dann halt die ganzen Anrufe kamen.
Also der Abend ist erstmal ins Wasser gefallen zu der Zeit für dich und du hast dich damals gefragt, was wäre, wenn ich mich auf Ausreden verlassen könnte?
Genau, ich habe gedacht, dass wirklich dieser Stress und dieses, nicht weg raus zu dürfen, sich nicht mit Freunden treffen zu dürfen, was ist denn das für eine Situation? Also ich sage, nee, wenn da möchte ich helfen, also das käme für mich nie in Frage, sowas. Und mehr war da gar nicht bei gedacht, dass sich das dann jetzt so erweitert, dass es uns überhaupt uns schon 26 Jahre gibt, dass wir, ich glaube, wir haben an die 4000 angemeldeten Freelancer weltweit, die uns unterstützen. Wir haben irgendwie 300 Partnerfirmen. Der Clou ist ja, das sind ja alles Alibis, Ausreden mit Beweisen. Da kann man nachforschen, da kann man hinterhergehen, das wird alles unterstützt. Wir haben professionelle Schauspieler, die da mitmachen. Und so kann halt nichts auffliegen und wir übernehmen das Lügen für unsere Klienten. Das ist ja so der Hauptknackpunkt, gerade in der Partnerschaft. Man merkt, wenn der andere nicht die Wahrheit sagt. Ich bin für mich persönlich ein ganz schlechter Lügner. Also meine Frau, die würde das sofort merken, das brauche ich gar nicht ausprobieren. Aber für andere eine Rolle zu übernehmen, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, also auf diese Freelancer, wie du sie nennst, auf die gehen wir später noch ein. Lass uns gerne nochmal über diese eine Nacht sprechen. Das muss 1999 gewesen sein, der Abend, der ins Wasser gefallen ist für dich. Du hast schon erzählt, noch in derselben Nacht war die erste Version der Webseite online. Wie schnell hast du das denn geschafft?
Ja, ich hatte damals eine Internetagentur und habe mich so, wie ich angezogen war, ich hatte schon mein gelbes Aussehsakko an und habe mich wirklich damit an den Schreibtisch gesetzt und habe einfach drauf losgehauen in die Tasten. Ich war von dieser Situation irgendwie so überrascht und auch ein bisschen sauer, dass ich nicht weggehen konnte und dass andere sich das verbieten lassen, dass ich gesagt habe, nee, ruft mich an, wir finden eine Lösung. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man seine Freizeit nicht verbringen möchte, wie man möchte. Und ja, dann, ja, vielleicht habe ich am nächsten Tag noch ein bisschen dran rumgefeilt, aber das war's dann. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich habe auch gedacht, wenn überhaupt jemand anruft, dann vielleicht Männer, dann geht's mir um Affäre, Seitensprung. Aber in der Realität haben wir gar nicht so viel damit zu tun.
Tja, so entstehen die besten Ideen und heute mehr als zwei Jahrzehnte später ist aus dieser tollen Idee ein europaweites Netzwerk entstanden, das täglich Unmögliches möglich macht. Ich glaube, wichtig zu erwähnen vorab, bevor wir jetzt so gleich richtig einsteigen, du erschaffst keine Lügen um des Betruges willen, sondern Geschichten, die Menschen Luft zum Atmen geben sollen.
Ja, exakt. Alles nur für legale Bereiche, ist ja klar. Wir stehen unter Beobachtung seit vielen Jahren. Wir sind eine seriöse Agentur. Alles, was für private Zwecke ist, das machen wir. Unsere Grenze ist nur legal, illegal. Sonst gibt es bei uns keine Grenze. Wir verurteilen nichts. Egal mit was jemand zu uns kommt, wir unterstützen absolut alles.
Und ihr habt Standorte in ganz Europa, in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, Spanien, den USA, auch über die werden wir später noch sprechen. Genau, Dubai, Belgien, Kolumbien. Also da ist ja wirklich etwas entstanden in den vergangenen zwei Jahrzehnten.
Ja, absolut. Also Schweiz, Österreich war von vornherein klar. Liechtenstein, Luxemburg, klar, bietet sich an. Spanien, weil ich dort selber lebe. Kolumbien, da kommt meine Frau her. Da bot sich das aufgrund der ganzen Kontakte auch an. Dubai hat sich durch einen Geschäftspartner ergeben. Dort haben wir sehr spannende, außergewöhnliche Fälle, die ein bisschen abweichen von dem, was wir sonst normal in Deutschland haben. Und Amerika ist ganz neu dazugekommen.
Wir sprechen heute über Diskretion, über Schutz, über Identitätsgestaltung, wie ihr das nennt. Mit welchem Bedürfnis kommen denn Menschen am häufigsten zu dir in deinem Team? Ist das die Zeit, Schutz, die Freiheit, der Wunsch nach Kontrolle?
Ruhe haben. Das ist so das Allermeiste. Ich will mich nicht rechtfertigen. Ich will meine Ruhe haben. Ich möchte was machen, was keiner mitkriegen soll. Und ich will das auch nicht groß erklären. Oder ich habe einen krankhaften Partner an der Seite. Er will alles kontrollieren. Ich habe erstmal eine Riesendebatte. Muss dann Beweise liefern. Muss da irgendwie erreichbar sein. Das will ich nicht. Ich will auch nicht erreichbar sein. Ich will nicht sagen, warum ich nicht ans Handy gehen kann. Ich will meinen Standort nicht teilen und solche Sachen. Das ist so das Allermeiste. Da sind natürlich auch Fälle dabei, wo jemand heimlich Saxophon üben möchte, um seine Verehrerin zu überraschen. Selbst sowas ist dabei. Da sind jemand, der einen Heiratsantrag plant, bis hin zu Doppelleben, weil jemand auf OnlyFans arbeitet. Aber die Eltern, Nachbarn, Oma sollen das nicht wissen.
Also wer sich auf der Webseite bei euch umschaut und das Portfolio sich einmal ansieht, das ist wirklich beeindruckend, was ihr anbietet, ohne da jetzt zu viel Firmenwerbung machen zu wollen, weißt, wie ich das meine, das ist eher auf das Portfolio bezogen jetzt, aber es gibt ja Alibis für Beziehungsthemen, da geht es um Fremdgehen, um Affären, Schattenliebe, heimliche Trennungen, was ist denn bitte eine Schattenliebe?
Ja, eine Idee. Ja, in Wirklichkeit gar nicht existiert oder eine, die vorgegeben ist, weil jemand zum Beispiel homosexuell ist, lebt aber in einem homosexuellen Umfeld und sagt, ich brauche eine Frau an meiner Seite. Oder wir haben auch Geschäftsleute, die sagen, ich mache Geschäfte mit Asiaten, mit Chinesen und ich brauche unbedingt Fotos in meinem Portemonnaie mit Familie, mit Kinder. Vielleicht muss meine Frau, angebliche Frau, sogar dabei sein, sonst bin ich nicht seriös für die, sonst laufen keine Geschäfte. Auch solche Sachen. Wir haben VIPs, berühmte Menschen manchmal dabei, die sagen, unser Management hat gesagt, mein Management, das darf nicht rauskommen. Ich brauche da wirklich über Jahre, brauche ich jemanden an meiner Seite. Selbst das managen wir.
Ja, also das ist eine unfassbare Messlatte an Themen, die ihr da mitbringt. Diskrete Trennungshilfe, ihr werdet euch auch engagiert ihr euch beim Schlussmachen im Auftrag, inszenierte Distanzierung. Also es gibt ja sehr viele Wörter, auf die wir eingehen können. Das heißt, wenn ich mich von meiner Partnerin, von meinem Partner trennen möchte und selbst nicht den Mut habe, die Lust habe, das zu erledigen, dann kann ich euch damit beauftragen, auch in meinem Auftrag Schluss zu machen, die Beziehung zu beenden.
Exakt, bei Männern ist es, was du sagst, der Mut, bei Frauen ist es manchmal aber auch Angst, dass sie sagen, der reagiert dann sehr aggressiv. In seiner Kultur macht keine Frau mit einem Mann Schluss. Oder er neigt zu Alkohol, nimmt Drogen Und ich habe dann keine Ruhe. Ich muss ja dann mit dem trotzdem noch ein paar Wochen verbringen. Ich kann mir erstmal da gar keine eigene Wohnung leisten. Ich brauche da Hilfe oder ich brauche jemanden, der mich da rausholt, der das Gespräch führt. Ich brauche vielleicht jemanden auch einfach, der dabei ist als Zeuge. Wir haben zum Beispiel auch Männer, die sagen, sobald ich das mit dem Thema komme, sagt meine noch Freundin, sie schlägt sich ihren eigenen Kopf an den Türrahmen, sie geht zur Polizei, sagt, ich wäre das gewesen. Mhm. Sie flippt dann total aus, sie schmeißt die Haustürschlüssel raus, sperrt die Tür ab, dass ich nicht raus kann. Also wir haben da ganz extreme Fälle, bis hin zu, ich will einfach nicht mit dem reden, der hat mich jetzt zum dritten Mal betrogen. Bitte sag dem, es ist vorbei und ja, seine Sachen stehen vor der Tür.
Mhm. Du sprichst, was deine Arbeit angeht, oft von Diskretion, von Verantwortung, professioneller Begleitung. Was unterscheidet deine Arbeit grundlegend von einer einfachen Ausrede oder Notlüge?
Ja, eine einfache Ausrede, die hält oft lange nicht stand. Die muss man sich selber ausdenken. Man muss persönlich selber lügen. Das sind große, große Risiken, die es birgt. Oder man muss Freunde einweihen. Das ist somit das größte Risiko. Da verplappert man sich dann auch oft oder irgendwann später. Und was uns unterscheidet, ist, dass diese Alibis stichfest sind, dass sie wasserfest sind. Wir arbeiten zum Teil mit Detektiven zusammen oder erstellen Legenden für Detektive, damit die irgendwo reinriechen können. Die Firmen, die gibt es, die Schauspieler sind sehr professionell. Also da ist, man muss niemanden einweihen. Es gibt keine Fallstricke, es gibt keine, man ist einfach auf der absolut nummersicheren Seite. Da kann die Ehe nicht gefährdet werden bei sowas.
Und hinter fast jeder Lüge steckt ein echter Wunsch, nämlich verstanden zu werden.
Verstanden zu werden, Ruhe zu haben, einfach mal durchatmen zu können, ruhig zu schlafen, eine Last von den Schultern genommen zu bekommen. All sowas. Selbst wenn man den eigenen Partner liebt und alles super ist, aber diese Person sehr, sehr eifersüchtig ist, das kann einen schon ziemlich krank machen. Wir merken das ja, wie die Personen dann leiden, aber sagen, nee, Schluss machen kommt für mich einfach nicht in Frage, weil sonst stimmt alles und ich liebe ihn oder sie ja auch. Nur dieser Punkt. Halt, und das ist aus seiner Vergangenheit her, dadurch ist er so eifersüchtig und ich will mir halt nicht meine Freizeit jetzt dadurch versauen und ja, brauche eure Hilfe.
Ja, deswegen ist das heute auch ein sehr ernstes Thema. Natürlich werden wir auch ab und zu sicherlich noch lachen im Verlauf dieser Podcast-Folge, aber es ist auch schon wichtig, dass wir mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das Thema gehen, denn manche Menschen erfinden ja Geschichten auch, um ihre Freiheit zu schützen und andere verschweigen etwas, um niemanden zu verletzen und viele tragen wahrscheinlich auch ein doppeltes Leben in sich, weil sie glauben, sonst nicht sie selbst sein zu können. Du hast das schon kurz erwähnt, Stichwort Homosexualität. Auf das Thema, auf dieses Beispiel gehen wir später auch noch ein. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, weshalb Menschen zu euch kommen.
Absolut, gerade wenn es um Doppelleben geht. Oder es ist ja dann schon fast das Drittleben. Wir schaffen das Drittleben, damit das zweite Leben unentdeckt bleibt. Und da sagen uns viele, eigentlich ist mein Doppelleben mein reales Leben. Das ist mein wirkliches. Da bin ich selber. Da kann ich machen, was mir gefällt. Da empfinde ich Freude. Und mein normales Leben in meiner Ehe, zum Beispiel, das ist einfach nur, okay. Aber nichts weiter. Also, das ist oft so.
Sind es denn eher die Frauen oder die Männer, die zu euch kommen?
Bei dem Thema Doppelleben sind es tatsächlich mehr Frauen, aber aufgrund des Jobs, weil die in einem Erotikbereich arbeiten oder gerade in der Corona-Zeit hat das enorm zugenommen durch OnlyFans und so andere Portale, die es da gibt. Und die sagen, ja, mein Partner, der weiß sogar Bescheid, mein Ehemann oder mein Freund, der weiß Bescheid. Aber was sage ich meinen Eltern oder meiner Oma, Verwandten, Nachbarn? Oder wir haben auch Kinder, wir wollen die Kinder dadurch schützen, nicht gehänselt werden, deine Mutter arbeitet bei OnlyFans. Nur dass es da um den Schutz der Privatsphäre und den Schutz der Familie geht. Bei Männern ist das eher so, ich bin vielleicht sogar arbeitslos geworden, das soll gar nicht herauskommen. Oder ich führe ein Doppelleben, bin in Wirklichkeit gar nicht so erfolgreich, irgendwas in der Art. Beziehungsweise ich habe eine Affäre, vielleicht auch über Monate oder Jahre, bis hin zu einer kompletten Beziehung mit Kindern, also selbst sowas, wenn jemand uneheliches Kind im Ausland hat, vielleicht mal im Urlaub gezeugt und sagt, ich habe das zu Hause schon mal angesprochen, ob ich das überhaupt, ich würde es gerne meiner Frau beichten, aber die hat bei dem Thema hat die gleich gesagt, was, nee, das sind solche Ärsche, die das machen, dann ich würde sofort Schluss machen, das käme für mich nie in Frage, wo er sagt, boah, ich kann das leider nicht zu Hause offenbaren, aber da gibt's halt ein kleines Kind. Und ich möchte zumindest einmal im Jahr oder jedes zweite Jahr möchte ich da mal hinfliegen und es sehen.
Ja, Lügen ist nicht immer Betrug. Es ist oft auch ein Schutzmechanismus für oft, sich selbst, ja, und für andere, ja.
Absolut, oft. Also bei unseren Fällen ist es ganz oft so, es geht um die dritte Person, die mit der Wahrheit nicht umgehen kann. Es geht gar nicht so um, ich will jemand was Böses, sondern ich will mich selber schützen oder will vielleicht sogar mein Umfeld schützen. Es ist eine Form von Höflichkeit, weil jemand die Wahrheit nicht vertragen kann. Also nee, es geht in, eigentlich fast nie geht es darum, mit einer bösen Absicht.
Ja, so eine Wahrheit erscheint manchmal auch verletzend, kompliziert, gefährlich. Die meisten Lügen entstehen aus Not, nicht aus Bosheit.
Es ist so. Und wenn man sich dann selber schon verzettelt, was ausgedacht hat und wir im Nachhinein angerufen werden, dann haben wir natürlich richtig was gerade zu biegen.
Lieber Stefan, gab es, wenn du mal zurückblickst auf die vergangenen guten 2 Jahrzehnte, ein Schlüsselerlebnis oder einen ersten Fall, der dir gezeigt hat, das ist mehr als eine verrückte Idee? Nennen wir sie mal so.
Oh, ganz schon. Also gleich schon unter den allerersten Fällen. Ich weiß, da hat mich jemand angerufen, das war spät nachts, und hat gesagt, er sitzt gerade auf dem Küchenboden, hat sich eine Flasche Wein geöffnet und ist dabei, sich zu ritzen. Also das sind so Sachen, wo ich Gänsehaut bekommen habe, wo ich sage, uiuiui, was hast du hier angefangen? Also in was bist du da eigentlich so reingeschlittert mit deiner Idee? Und wo dir oft schon nur durch das Zuhören alleine, da habe ich manchmal seitenweise Nachrichten noch da bekommen, E-Mails am nächsten Tag, nur durch das Zuhören, dass man da war, schon so viel geholfen hat. Und wenn man dann mal für einen ruhigen Abend oder für ein ruhiges Wochenende sorgen konnte, dass ich gesagt habe, ich konnte mal schlafen. Ich konnte mal tatsächlich länger als nur 3 Stunden schlafen. Also da habe ich ganz am Anfang schon gemerkt, dass das hier ist eine Sache, die ist extrem ernst zu nehmen. Ja, ich habe die Webseite gelöscht nach einem halben Jahr, weil ich überrollt wurde. Ich habe gedacht, nee, ich komme ja zu nichts mehr, bis ich die glücklicherweise nach ungefähr 3 Monaten wieder online geschaltet habe.
Du sagst glücklicherweise, denn das wäre auch eine berechtigte Frage, glaube ich, denn wie hat denn dein Umfeld damals reagiert, als du erzählt hast, womit du künftig dein Geld verdienen wirst?
Ja, die konnten das so wie ich eigentlich gar nicht so richtig einordnen. Also ich habe überhaupt nicht an diese Sache geglaubt.
Ja.
Ich habe gedacht, dass hier so einen Augenblick so, ja, flackert da was hoch und habe das aber gar nicht ernst genommen. Das hat bestimmt über 2 Jahre gedauert, bis ich selber für mich überhaupt gedacht habe, das ist jetzt echt deine Zukunft. Also damit kannst du eine Familie ernähren, damit kannst du richtig was aufbauen. Das hat Bestand über einen längeren Zeitraum. Das ist was Ernstes. Also das hat bei mir persönlich sehr lange gedauert und mein Umfeld hat ähnlich eigentlich mit Achselzucken reagiert, auch nicht gewusst, wie Alibi-Agentur, was gibt's ja nicht und was machst denn da? Also hat sich auch keiner groß was vorstellen können. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich bei meinem im Freundeskreis als ja gern gesehener Zuhörer, dass auch die mir Themen mitteilen, mich eher als Gesprächspartner ernst nehmen, wenn es um ganz intime oder ganz spezielle Sachen geht, von Selbstmordgedanken bis ich will mich scheiden lassen. Also dass auch meine engsten Freunde und Bekannte auf mich zukommen und sagen, hier Stefan, du kennst dich doch aus oder du hast doch bestimmt auch schon mal sowas gehabt. Wie ist denn deine Meinung?
Ja, da kam und kommt einiges bei dir an. Wurdest du denn in der Zeit auch gefühlt zum Hobbypsychologen? Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen.
Wäre ein bisschen übertrieben, da halte ich mich dann eher raus. Wir kriegen manchmal Klienten von Psychologen, die sagen, ja, mein Psychologe, der hat mir jetzt gezeigt, was ich machen muss. Ich muss mich trennen oder ich muss dies und jenes machen. Nur ich mache das jetzt auch, aber ich kann es nicht selber, das müsst jetzt ihr machen. Also, dass wir zwar dann Kunden von Psychologen kriegen. Was ich eher bin, ist sowas wie ein offenes Ohr und ich habe halt 26 Jahre Erfahrung. Ich habe so viele Menschen in unterschiedlichen Situationen erlebt und das merken die Gesprächspartner dann sehr schnell, dass sie nicht alleine sind. Oft rufen die an, mein Problem oder das, was ich habe, ich bin bestimmt der Einzige auf der Welt. Und dann sagen die ein paar Sätze und ich sage, ach, vielleicht nicht jede Woche, aber jeden Monat haben wir sowas. Und dann kann ich ihm schon mal alles vorwegnehmen, was er mir eigentlich sagen wollte, weil ich genau das alles schon gehört habe. Und ja, das beruhigt natürlich extrem, da fallen die aus allen Wolken und manchmal verbringe ich sogar viele Stunden oder Tage.
Ja, ich kann mir das nur ansatzweise vorstellen, was da auf dich einprasselt. Lass uns mal bitte ein bisschen auf deinen Tag schauen. Also du bist ja wahrscheinlich nicht mehr ganz im operativen Geschäft eingebunden, aber wie funktioniert eine Alibi-Agentur praktisch? Gibt es da einen klaren Ablauf oder ist jeder Fall ein Unikat?
Ja, ist schon ein ziemliches Unikat. Man kann uns kontaktieren über WhatsApp, das ist ja gängig geworden, Sprachnachrichten, Anruf, ganz normal, E-Mail, was einem auch immer am liebsten ist. Und dann besprechen wir auch im Videocall natürlich. Dann besprechen wir kurz, ja, wie ist die Lebenssituation, wie ist der Hintergrund oder was soll das Ziel sein? Wir müssen ja nicht immer alles wissen. Mhm. Unsere Klienten müssen uns so gut wie gar nichts mitteilen, wenn sie nicht möchten, sondern wir müssen eigentlich nur das Ziel wissen. Und dann haben wir ruckzuck eine Lösung. Manchmal werden wir angerufen und sagen, bitte gleich, ich brauche sie wirklich gleich. Ich brauche gleich einen Anruf auf diese Nummer, der Folgendes behauptet. Und das muss jemand sein mit einem belgischen Akzent, Alter, so und so. Das kriegen wir alles hin. Also, dass wir da auch ruckzuck tätig werden können.
Was ihr anbietet, ist kein Spiel. Es ist für viele Menschen der einzige Weg zu sich selbst. Ja. Aber ein glaubhaftes Alibi kann ja auch neue Türen öffnen, hast du mal in einem Interview gesagt, für eine Auszeit, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Das heißt, ihr steigt erstmal in einen Dialog ein, ihr holt euch die Informationen, die ihr benötigt, und dann geht ihr auf eure, wie hast du es so schön gesagt, auf eure Freelancer zu und ihr überlegt, wer da auch in Frage käme.
Genau. Jedes Alibi muss ja für diese Person glaubhaft sein. Das eigene Umfeld muss es glauben. Das ist natürlich dann bei einer Hausfrau was ganz anderes als zum Beispiel bei einem 20-Jährigen oder bei einem Handelsvertreter. Also manchmal müssen wir auch eine richtige Geschichte stricken, so einen leisen Weg dahin. Da kann nicht sein, dass einer auf einmal einen großen Job hat, von heute auf morgen, sondern Bewerbungsgesprächen bei einer angeblichen Firma, zweites Bewerbungsgespräch, Fortbildung, und diesen ganzen Verlauf planen wir dann. Ja, also das ist dann schon sehr individuell für jeden zugeschnitten. Vieles geht aber auch ruckzuck, weil wir haben halt die Erfahrung und wir haben die Leute, die da helfen. Es sind auch nicht immer Freelancer notwendig. Manchmal können unsere Personen im Büro die Sache schon direkt hinbekommen. Manchmal brauchen wir aber auch gleich 30, 40, 50 Leute. Wir haben manchmal so Künstleragenturen, die sagen, wir haben da einen neuen Künstler, der steht nächste Woche auf der Bühne und wir wollen im Saal 60 Leute haben, die gute Laune machen. Die klatschen, sich freuen, und weil damit er gut performt oben. Mhm. Er selber weiß es dann gar nicht. Wir wollen einfach, dass das Publikum, dass dieser Künstler ist noch nicht bekannt, dass das Publikum, das dort ist, einen schönen Abend hat, mitgeht, dass die Stimmung einfach an sich gut ist. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation. Wir als Agentur werden dadurch auch bekannter. Ja, und da brauchen wir halt gleich richtig viele Menschen für sowas.
Also, schöne Grüße an Michael Wendler. Nein, Scherz beiseite natürlich. Der hat es ja auch schon geschafft, füllt auch größere Hallen. Aber ihr seid vielfältig unterwegs. Ja.
Darf ich nicht zu sagen.
Ja, die Diskretion ist wichtig, ja. Also der Erstkontakt, diskret, anonym möglich. Dann gibt es diese kurze Schilderung der Situation und dann unverbindliche Ideen von eurer Seite und eine erste Einschätzung wahrscheinlich.
Genau. Frauen haben da oft schon eine gute Vorstellung, was so sein soll. Die rufen an und sagen, ich möchte genau dies und jenes und das und so soll es sein. Und dann glaubt er das. Wenn die anrufen, sagen dann, Hilfe! Ja, und dann fragen wir erstmal, ja, um was geht's denn überhaupt? Also, was sollen wir denn da machen? Also, das ist auch ein Unterschied, den ich definitiv gemerkt habe.
Dass Männer anders an die Herausforderung herangehen als Frauen.
Genau, dass, wenn eine Frau bei uns anruft, oft schon eine Vorstellung hat, was gewollt ist, also wie dann das Alibi gestrickt werden kann. Wir haben dann oft natürlich noch andere Tipps. Und sagen, ja, bedenken Sie dieses und jenes und wo sind Sie denn dann in Wirklichkeit? Weil wir müssen auch was finden, was in der Richtung ist, dass wenn Sie geblitzt werden, wenn Sie Parkticket bekommen oder wenn Sie was im Hotel vergessen, das muss ja auch alles mitbedacht sein, kann auch immer ein Notfall zu Hause sein, Wasserrohrbruch oder ähnliches, dass Sie ad hoc zurück müssen. Selbst das haben wir alles schon erlebt. Das war also vieles Vorausdenken, wo unsere Klienten natürlich das nicht so wissen. Die machen es ja nicht jeden Tag.
Mhm. Lass uns bitte mal kurz über einen Fall sprechen, der mich in der Vorbereitung dieser Folge auch beschäftigt hat. Da ging es um ein selbstgewähltes Leben, das äußerlich nicht akzeptiert wurde. Es geht um einen Vater, der sich vor dem Tod seines Sohnes nie geoutet hat. Und der hat euch um Hilfe gebeten für seine letzte Reise mit seinem Geliebten. Genau. Also schon ein sehr, sehr emotionales Thema. Welche Erinnerungen hast du an diesen Fall?
Da kriege ich noch Gänsehaut jetzt. Also das ist... Ja, das war so. Er wollte es, der Vater wollte immer Opa werden. Und dann, wann werde ich Opa? Wann findest du die Richtige? Und wann kriegst du Kinder? Und er konnte nie sagen, dass das nie so sein wird, dass er auf Männer steht. Er hat es nie irgendwie über Lippen bekommen. Nicht, weil sein Vater böse war, sondern weil er einfach von diesem Wunsch, Opa zu werden, das unbedingt werden wollte. Und er hat am Sterbebett hat er dann noch eine neue Freundin präsentiert. Und er wollte so ganz am Ende, wenn er weiß, es sind wirklich so die letzten Züge, wollte er seinem Vater sogar geben, sie mitgeben, dass sie schwanger ist. Also das war, ist dann natürlich schon ganz extrem sowas. Also von den, nicht von der Umsetzung her, sondern von den Gefühlen.
Wie geht man in solchen Momenten mit dieser Situation um?
Wir machen das. Wir machen das einfach. Wir machen es jetzt schon so viele Jahre. Ich habe so viele Gespräche gehabt, mich mit vielen Personen persönlich getroffen, Tagebücher, Krankenakten, Fotoalben auf den Tisch bekommen. Also es ist, wir reden natürlich dann ja ganz offen und direkt mit den betroffenen Personen und sagen, ja, wir beurteilen das nicht, wir sagen da auch, machen da auch hin und wieder mal einen anderen Vorschlag. Aber wer bei uns anruft, da weiß ich, der hat sich das oft schon lange überlegt, manchmal Wochen und Monate. Und dann diese Hürde, uns anzurufen, uns das alles mitzuteilen, auch noch Geld zu bezahlen, das sind alles so Hürden, die macht keiner einfach mal so aus Jux und Dollerei. Da steckt schon was sehr Ernsthaftes dahinter. Mhm. Und wir machen es dann einfach. Wir machen es hoch, so professionell, genauso wie ihr das wünscht.
Ja, das hast du auch in einem Interview gesagt, nämlich unsere Klienten sind gute Menschen. Es sind Frauen und Männer, die Raum zum Atmen brauchen, ohne sich rechtfertigen zu wollen. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Das sind sehr sympathische, sehr gute Menschen, habe ich. Ja, es liegt eher an jemand anderen, dass die sich nicht so outen oder äußern können oder irgendwas nicht ausleben können. Und jetzt sagen wir, selbst wenn jemand einen Fetisch hat, der geht ja auch nicht jedem was an. Manchmal noch nicht mal dem eigenen Ehepartner. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich lasse mich gerne windeln und bin aber zu Hause der große Familienvater. Und das ist halt ein Fetisch. Ich möchte das hin und wieder ausleben, aber das darf nie rauskommen. Kann ich absolut nachvollziehen.
Ja. Ja, es kommen alle möglichen Menschen auf euch zu, nämlich unter anderem auch eine Managerin, die alleinerziehend war und die ließ sich von euch eine Beziehung rückwirkend erfinden, um bei einem asiatischen Geschäftspartner nicht dann Ansehen zu verlieren. Du hast das am Anfang schon erwähnt mit den Kulturen und dann sind auch mal Fotos selbstverständlich und da gibt es eben dann diesen Alibi-Mann.
Ja, da gibt's alles. Da gibt's ja eine richtige Historie, eine Legende, die wir dann auch in den Online-Profilen aufbauen, wenn es gewünscht ist, wenn es soweit gehen soll. Natürlich gemeinsame Fotos bis hin zu dem Mann an der Seite. Jetzt Weihnachten ist ja noch gar nicht so lange her. Da haben wir viele solche Sachen, dass dann ein angeblicher Freund, Ehemann an der Seite ist auf den Familienfesten, weil die Frauen nicht alleine dahin gehen wollen. Klar, das. Es gibt eigentlich nichts, was wir nicht machen.
Ja, das merke ich auch schon. Also es ist wirklich beeindruckend. Es gibt ja auch, oder es gab diese Familie, die ihre Tochter beschützen wollte und einen diskreten Bodyguard für ihren Partyurlaub bei euch buchte.
Da, nicht nur eine, das ist ganz, das wird immer mehr. Das wird leider, muss ich schon fast sagen, immer mehr, dass Eltern uns beauftragen und sagen, ja, wir möchten jetzt nicht unsere Tochter verfolgen oder beobachten, sondern wir möchten einfach so eine Art diskreten Schutzengel haben. Und der erste Fall, das war jemand, das war die Tochter dann, ich glaube, Ibiza oder Mallorca. Und die wollten da jemanden dabei haben, der ein bisschen auf die Tochter aufpasst, ohne dass sie es weiß. Die wollten auch nicht wissen, was sie da macht. Sagt sie, nee, wir wollen sie nicht bespitzeln, wir wollen gar nicht wissen, was sie macht. Er soll bitte einfach nur ein Auge auf sie haben, dass da nichts schief geht mit Drogen, mit irgendwelchen anderen Sachen. Und ja, das ist auch in Deutschland immer mehr geworden, dass Eltern sagen, wenn meine Tochter am Wochenende ausgeht, möchte ich, dass da irgendjemand in Sichtweite ist.
Lieber Stefan, wir müssen heute unbedingt auch über die Racheagentur sprechen, die ihr auch seid, denn auf euch kommen Frauen und Männer zu, die auf teilweise übelste Art und Weise über den Tisch gezogen wurden.
Ja. Ja, das hat sich in den letzten Jahren einfach, ist das richtig oft vorgekommen. Immer mehr geworden. Ist eigentlich durch Kundenanfragen entstanden. Haben wir auch nicht so mitgerechnet, dass es so viel wird, wo Leute einfach betrogen wurden. Oft um Geld. Richtig ausgenutzt worden, finanziell das Konto geplündert, Lügen, bis hin zu, der hat den Schmuck geklaut, der ist abgehauen, alles in dieser Richtung. Heiratsschwindler haben wir dabei, Stalker, Golddigger und denen geben wir dann ordentlich einen Schuss vorm Bug.
Also ihr sendet dann eure Racheprofis, um Vergeltung für diese Kunden zu üben.
Genau. Wir suchen, ich sag mal, wir sind das Karma. Wir sorgen für den gerechten Ausgleich. Das sind Personen, die sind vielleicht manchmal über Jahre gemobbt worden, niedergemacht worden. Hinterhältig, hinterm Rücken sind Gerüchte gestreut worden. Ist das Geschäft manchmal kaputt gemacht worden? Es sind Geschäftspartner, die abhauen mit den ganzen Kundendaten, die eine Firma ruinieren. Einer, der hat eine gemeinsame Firma in den Konkurs getrieben, nur um die selber über den Hintermann billig zu kaufen. Wir haben also ganz viele Sachen mit richtig bösen Menschen, sag ich mal, wo wir denen dann zeigen, so ab bis hier und nicht weiter.
Also wem vom Nachbarn angeblich besten Freund oder auch vom Geschäftspartner fies mitgespielt wurde, dem verhelft ihr zur, nennen wir es mal, Gerechtigkeit.
Absolut. Das kann die Frau sein, die sagt, der hat mich jetzt zum 5. und 6. Mal betrogen. Ich will jetzt nicht einfach nur Schluss machen, sondern ich will dem zeigen, mit mir macht man das nicht. Lockt den in eine großen Falle, sorgt dafür, dass der richtig Aufwand hat, dass der vielleicht irgendwo anders denkt, die Nacht seiner Nächte zu bekommen. Und wenn er dann irgendwo hinfliegen muss oder stundenlang mit dem Auto unterwegs ist, dann findet er auf dem Hotelbett nur einen Brief von mir, dass seine ganzen Sachen vorm Haus stehen und es jetzt anfängt zu regnen, bis hin zu, Betrügern, die wir in Dubai oder sonst wo auch immer sie sind, entlarven, auffliegen lassen. Wir hatten mal einen, der ist mit dem Segelboot abgehauen, mit geklauten Goldschmuck, den haben wir aufwendig gemacht. Also auch das machen wir.
Ja, auf diese Ideen musst du erstmal kommen, ne?
Sind zum Teil die Klienten selber drauf gekommen. Also das muss ich leider sagen. Viele Ideen, die wir auch so online als Dienstleistung anbieten, kamen von Kunden. Die sagen, ihr bietet diskreten Service an, ihr macht dies und jenes. Ich habe mal was ganz anderes. Habt ihr auch, könnt ihr mir auch da helfen? Und da wir die Leute haben, wir haben so ein riesen Netzwerk an Spezialisten und Experten für jeden Bereich. Ja, da kriegen wir eigentlich alles hin.
Also dieses Netzwerk eurer Alibi-Agentur, das zählt zu den größten, die es wahrscheinlich weltweit gibt. Es sind über 3.600, vielleicht auch mittlerweile 4.000 Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie bewerbe ich mich denn für so eine Tätigkeit bei euch?
Wir haben eine eigene Jobbörse, die heißt secretjobs.eu. Um diese Personen zu verwalten, war das dann irgendwann notwendig, dass wir von Karteikarten umstellen. Und darüber können wir halt über viele Kriterien schauen. Brauchen wir eine Italienerin, die aber trotzdem auch Deutsch kann, die im Alter ist von 55 oder sonst was. Dann jemand, der tätowiert ist und belgisch ist. Und wir finden da alles. Und wir haben natürlich einen Stamm von guten Freelancern, mit denen wir lange zusammenarbeiten, wo wir wissen, die sind so super. Die können wir für vieles nutzen, gerade im Bereich Lügendetektor-Test oder falschen Freund spielen. Aber hin und wieder brauchen wir natürlich auch neue Personen. Und mit denen machen wir dann erstmal Rollenspiele, schauen über Videocalls, wie reagieren die, wenn mal Sachen nicht nach dem Plan läuft, können wir die einsetzen für erstmal für so Fälle, die ganz einfach sind, bis die sich dann ich sage nicht hocharbeiten, aber bis wir wissen, für welche Ansprüche wir auf wen zurückgreifen können.
Und zum Netzwerk zählen auch mehr als 140 reale Unternehmen, die Alibis glaubwürdig absichern.
Ich glaube, es sind sogar doppelt so viele.
Doppelt.
Das war damals so der Durchbruch. Die ersten Jahre war es ja chaotisch. Ich habe immer am Telefon gesagt, passen auf, kein Problem, kriegen wir hin. Heute Nacht können wir ruhig schlafen, morgen haben wir eine Lösung. Und dann beim Auflegen gedacht, ach du Scheiße, wie machst denn das jetzt? Also das war ganz oft. Und immer haben wir es irgendwie dann doch hingekriegt und natürlich viel gefaked, viel dann selber ausgedacht und online konstruiert, bis die ersten Kunden gesagt haben, übrigens, Herr Eiben, ich habe eine kleine Werbefirma, ich habe eine Pension, ich habe dies und jenes. Wenn ich helfen kann, sagen Sie Bescheid. Und das war so der Durchbruch, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, super, echte Firmen, echte Telefonnummern. Man kann anrufen, man hat am Ende jemanden, der sich auskennt, der selber betroffen war, der die Sache mit unterstützt. Das ist natürlich super. Also das waren letztendlich, glaube ich, der richtige Clou an der Sache.
Also ich hätte einen Podcast anzubieten und eine fränkische Stimme. Vielleicht, wenn es in irgendeiner Form mal notwendig ist, sagt gerne Bescheid. Wenn ich mich dann anbieten kann für die gute Sache. Für eine Rachegeschichte bin ich immer zu haben, wenn es den Richtigen trifft.
Ah, sehr schön. Es trifft immer die Richtigen.
Naja, wenn es so leicht wäre im Leben, ja.
Ja.
Das ist leider im Leben nicht immer so, aber ich glaube, ihr seid
ja. Nee, aber das loten wir aus. Das loten wir natürlich aus. Wenn wir so Fälle haben, wo wir wissen, da geht es jetzt nur darum, da ist, das ist, die Zielperson ist überhaupt nicht böse, sondern will einfach mit der Person nichts zu tun haben, dann sagen wir, okay, da machen wir nichts. Ne? Also,
das heißt aber auch, ihr lehnt auch Aufträge ab.
Ja, sowas ja. Also wir fügen niemandem Schaden zu. Mhm. Wenn wir merken, da stimmt was nicht, zum Beispiel der Amerikaner, der uns anrief und sagt, zerstört ihr Leben, da schauen wir natürlich auch erstmal, was steckt da wirklich dahinter? Natürlich.
Ich hoffe, ihr habt bei Donald Trump gleich aufgelegt. Du darfst keine Namen nennen, ich weiß, das ist Diskretion, ja, ich weiß schon, du darfst nichts nennen, aber was du nennen darfst, und das darüber bin ich auch gestolpert bei der Vorbereitung der heutigen Folge, da gab es mal ein Ehepaar, das sich über eure Agentur eine mittelalterliche Burg gemietet hat.
Ja, ich weiß, was du meinst, ich weiß schon, welchen Fall du meinst. Das war wirklich konfus, das kam durch die Serie Spartacus, so eine Gladiator-Serie, die haben die gesehen und waren da wohl so angetörnt von und wollten das so nachspielen. Die wollten da so Gladiator-Kämpfer haben. Ich glaube, das waren 8 oder 9, 10 Leute. Die sollten da wresteln und kämpfen. Sie selber war dann so eine Art Königin, die sich das alles mit anschaut. Ihr Mann, der König, an der Seite. Und die sollten da auch in so Gladiator-Hosen auftreten mit Holzschwertern und das ganze Ambiente haben wir organisiert und ganz am Ende sollte dann der Ehemann mit dem Gewinner der anderen kämpfen, war aber alles nur Show, war jetzt nicht wirklich, dass die sich gehauen haben, sondern es ging mehr um die ganze Show und dann sollte die Ehefrau mit dem Gewinner Sex haben. Das war die Sache. Jetzt weiß ich nicht, ob das dann der Ehemann war oder der Gladiator. Ich glaube sogar fast.
Also nach meinen Informationen, genau, da liegst du nämlich schon richtig. Nämlich das, was ich hier lesen konnte, der Mann kämpfte selbst mit, gewonnen hat ein anderer. Ich glaube, das war auch der Wille seiner Ehefrau. Sie wollte wahrscheinlich eher mit einem anderen dann mal in die Kiste als mit ihrem Mann.
Genau, aber das kam von beiden aus. Also die wollten das beide so machen. Ja, also das, selbst solche Wünsche zu erfüllen. Also, das sind noch ganz andere Wünsche.
Also ich habe noch einiges hier auf der Spur. Erzähl mal bitte raus mit der Sprache.
Einer wollte mal 10, 12, 15 Transvestiten auf eine Villa mieten, auf einer Insel. Und der war berühmt. Und er konnte nichts selber organisieren, nichts selber mieten. Und haben wir alles über unseren Namen dann gemacht. Und war aber auf dieser Insel, dass dort viele gab, auch kein Problem, das zu organisieren. Und er wollte nur so eine Gartenparty mit Grillen und Pool, schönes Wetter. Es ging ihm nicht darum, mit Sex mit jemand zu haben, sondern er wollte es einfach sehen. Er wollte da drinnen sein. Und alle, die sollten Spaß haben, die sollten einfach einen tollen Tag da haben und alles, was sich da ergibt, ergibt sich. Und das war so sein Wunsch. Haben wir ihm auch erfüllt.
Ja, wenn er danach glücklicher ist, wunderbar. Sehr schön. Aber seid ihr nicht irgendwann auch mal aufgeflogen bei so einer Sache?
Nee, noch nie. Noch nie hat uns jemand gesagt, durch das, was wir machen, ist dies und jenes rausgekommen. Ich wüsste auch nie. Ich war mal in einer Sendung mit einem Kripo-Beamten, der sagte, er nutzt unsere Agentur. Und ich wusste das gar nicht. dass da alles echt ist. Schließen wir das aus. Wir wissen um unsere Verantwortung. Wir wissen, was dahinter steckt. Wir wissen, dass wenn wir nicht unseren Job richtig machen, dass da vielleicht eine Ehe kaputt geht, Alimente gezahlt werden müssen und so weiter.
Mhm.
Das ist jeder extrem ernst.
Ja, jeder Notfall wurde souverän gelöst. Welche Rolle spielen psychologische Kenntnisse in deiner Arbeit? Mehr als Technik oder Organisation?
Ich glaube, emotionale Intelligenz ist mehr so das Wichtige. Offene Ohr zu haben. Psychologische, weiß ich nicht. Da haben wir auch so keinen im Team, der darauf spezialisiert ist. Ich denke, das ist einfach die Erfahrung. Fast, mehr als ein Vierteljahrhundert.
Und diese Erfahrung, die du mitbringst, die würde dich dazu auch verleitet haben, Menschen natürlich besser zu kennen. Hast du über die Jahre bestimmte Muster, bei Gegenübern erkannt, die ein Alibi brauchen.
Ja, also ich glaube, ich erkenne schon schneller, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt, aber es ist mir egal. Also bei mir ist es so, mit mir kann man sehr direkt reden, ich bin nicht eingeschnappt. Ich möchte auch nicht die Probleme haben, die viele meiner Klienten haben. Ich sage von vornherein, was mir nicht passt, was mir nicht gefällt und kann auch gut damit umgehen, wenn mir das jemand sagt. Mir können Freunde, die eingeladen sind, absagen und sagen, ich habe einfach keine Lust oder ich kann nicht oder ich bin müde. Die müssen sich nichts ausdenken. Also insofern hat mich das schon dahingegen verändert.
Dann bin ich mal froh, dass unsere Aufzeichnung heute gleich bei erster Gelegenheit funktioniert hat und ich nicht absagen musste. Du hättest mir das sofort durchschaut. Aber was wir heute noch nicht erwähnt haben, und das ist auch super spannend, finde ich, ihr habt 2016 ein weiteres Projekt gestartet namens Grabflüsterer. Was ist das denn bitte?
Das kam auch durch einen Kunde, der war schon ganz lange Kunde. Und der hat halt Geheimnisse gehabt und hat zu uns gesagt, ich möchte aber, dass das rauskommt irgendwann. Ob er uns damit beauftragen könnte, das nach seinem Tod Kunst zu tun. Und dann war ich selber auch überrascht. Ja, wie können die das machen? Da hat sich dann diese Dienstleistung entwickelt, dass wir sowas aufzeichnen und mit Kameras und diese Wünsche erfüllen. Dass wir dann jemand am Grab stehen haben, der dann die Geheimnisse ausplaudert oder direkt sagt. Oder sagt, hier, der Martin, der jetzt unter euch steht, der hat, als ich schwer krank war, meiner Frau nachgestellt. Und ja, dieser Person liegt da extrem viel dran. Er sagt, ich kann den nicht jetzt zu Lebzeiten, ich will mit denen keinen Stress haben, ich will keinen Ärger haben, aber ich will auch nicht ins Gras beißen mit dem Wissen, dass das nie rauskommt und alle halten den für einen super Typen. Oder der so und so übrigens, den ihr alle für den erfolgreichen Geschäftsmann haltet, habe ich den schon aus der Scheiße geholfen und habe den immer wieder mit Geld gegeben. Und mir liegt da was dran, das einfach zu sagen. Wir haben aber auch Fälle, wo jemand sagt, ich möchte bitte, dass ihr meiner Tochter sagt, dass ich total stolz auf sie bin, dass sie eine ganz tolle Mutter geworden ist und dass ich das leider nie sagen konnte, weil wir so verfeindet wurden, was passiert ist, dass wir nie ein Wort miteinander wechseln konnten. Aber ich möchte zumindest wissen, dass, wenn es mich nicht mehr gibt, dass sie weiß, ich bin als Vater extrem stolz auf sie. Wir haben auch Fälle, da müssen wir ins Ausland reisen und wir mussten mal einmal alte VHS-Kassetten übergeben an einen Sohn und dafür noch ein VHS-Abspielgerät besorgen. Und ja, der ist auch angefangen zu weinen. Da waren die ganzen Familienvideos und die hatten auch keinen Kontakt mehr, aber der Vater sagte, ich glaube, er hatte richtig missgebaut und sagte, er möchte das seinem Sohn übergeben. Ja, das ist der Grabflüsterer. Das ist noch eher eine Nebendienstleistung, aber hin und wieder gibt es auch sowas.
Halleluja.
Extrem emotional. Genau, ja, das sind so Sachen. Ui, die gehen richtig tief unter die Haut.
Ja, also das bedeutet, wenn ich irgendwann in den Medien von einer Massenschlägerei bei einer Beerdigung, bei einer Beisetzung lese, kann es dann auch der Fall sein, dass ihr da irgendwie beteiligt wart, indirekt.
Wir drücken uns immer so aus, dass das an Möglichkeiten nicht passiert und wir haben es ja dann auch aufgezeichnet, dass keiner sagen kann, auf unseren Grabflüsterer schimpfen kann und sagen, alles gelogen. Ich sage, nee, wir haben es auf dem Tablet und wir möchten eben abspielen. Wir sprechen das vorher mit dem Pastor ab, ob es überhaupt genehmigt wird, ob er das möchte, dass es da an der Stelle oder ob wir es lieber davor oder danach machen.
Ah, das heißt, der Pastor, der Pfarrer, der ist involviert, der weiß Bescheid.
Ja, den müssen wir oft, damit er das auch zulässt und da die Redezeit gibt, die Vorstellung gibt, also den weihen wir dann ein.
Aber wie reagiert er denn darauf?
Oh, eine Pastorin hatte ich letztes Jahr, die sagte, Herr Eiben, jeder muss es wissen, dass es sie gibt. Das sind Sachen, sagt sie, werden wir Pastoren am Sterbebett, werden mit so viel konfrontiert mit so vielen ähnlichen Sachen und wir können nichts machen. Sagt sie. Wir können nicht aussprechen, wir können das gar nicht kundtun. Das sind Wünsche, die haben und die wir dann erfüllen. Also die Pastorin sagte zu mir wörtlich, jeder muss es wissen, dass es hier gibt.
Wahnsinn, ich bin sprachlos. Aber du hast 2000... Also wirklich, wenn man sich das alles anhört, gut, in jeder guten Familie gibt es schlechte Geschichten. Apropos Geschichten, du hast 2020 ein Buch veröffentlicht, Der Alibi-Manager.
Ja, da habe ich viele, viele Geschichten, die ja länger her sind, die auch wiederkehrend auftreten, mal so zusammengefasst, sehr nüchtern betrachtet, sehr sachlich, um einfach mal zu zeigen, was wir alles so machen. Und ja, viele spannende Geschichten dabei. Ich krieg Mails, dass sich Personen darin wiedererkennen, dass sie sagen, oh, da sowas Ähnliches hatte ich selber auch. Und ja, gut zu sehen, dass ich da gar nicht so alleine mit dastehe.
Ja, und schüchtern bis nüchtern betrachten wir auch einen weiteren Service von euch, nämlich den sogenannten Abtauchservice.
Ach, ja, mal wirklich eine Auszeit nehmen. Da weiß ich auch noch, der allererste, der sagte, er möchte einfach, ich glaube, das war 3 Monate. 3 Monate weg, er wollte meinen in Dänemark zur Ruhe kommen, sich an einem Fjord setzen und nichts machen. Den Grund weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und wir haben uns dann überlegt, er schreibt ein Buch. Der Grund für ihn, dass er weg ist, ist, dass er in der Zeit ein Buch schreibt. Und er kannte sich mit einem Naturthema aus, Vögel oder Bäume, irgendwas mit Natur war das. Und dann haben wir Buch geschrieben in der Zeit, in der er dort war, haben das dann über Book on Demand sogar unter seinem Namen veröffentlicht. Dann hatte er das Alibi dafür. Und ja, so hatte er wirklich 3 Monate mal eine Auszeit. Und ja, wenn jemand abtauchen möchte für eine längere Zeit oder einfach vorgeben möchte, gerade wenn ein Stalker einem auf den Fersen ist. Und wir haben da eine Frau, die sagt, ich möchte eine falsche Fährte legen. Ich möchte online eine komplett falsche Fährte legen. Ich möchte regelmäßig was posten, dass ich zum Beispiel in Bayern bin, anstatt in Berlin. Und da soll immer wieder was zu sehen sein, um einen Stalker loszuwerden. Weil irgendwie findet der trotzdem immer meine Adresse raus. Aber wenn der sieht, ich bin ja gar nicht mehr da, da hat sie das natürlich deutlich schwerer. Bis ins Ausland. Also das kam dann immer mehr so durch das Stalking-Problem.
Und dann legt ihr falsche Fährten, ihr lasst den Menschen woanders erscheinen und dann sorgt ihr auch für so ein angstfreies Leben. Du hast das Wort Stalking schon genannt. Das sind ja oft Frauen, aber auch Männer, die Opfer von Stalking geworden sind, die von einer besessenen Person dann bedrängt werden oder sogar Angst vor jemanden haben.
Genau, sind genauso Männer. Die sagen auch, was soll ich machen? Ich bin 2 Meter groß, wenn ich sie irgendwie auch nur anfasse, an dem Oberarm, da kriegt sie gleich blaue Flecke. Ich muss das ertragen lassen, ich kann mich nicht wehren, die Polizei nimmt mich nicht ernst. Und das ist aber eine ganz verrückte Person. Und ja, da gibt's nicht so richtig Hilfe für. Und dann legen wir da absolut falsche Fährten.
Ja, Thema Polizei. Gab es Situationen, in denen Behörden oder Medien oder auch Dritte im Allgemeinen kritisch bei dir nachgefragt haben?
Nee, das nicht. Wir arbeiten ja manchmal sogar mit denen zusammen. Wenn die irgendwo reinriechen möchten, zum Beispiel sagen die, wir müssen bei einer Firma Gespräche kriegen mit dem Personalleiter, weil wir gehört haben, der macht sexuelle Anspielungen oder der verlangt da Sachen in den Arbeitsverträgen, dass sie da 30 Stunden reinschreiben, muss aber 40 gearbeitet werden. Die brauchen einfach Zeugen und müssen da reinkommen. Und dann erstellen wir die Legenden dafür. Es ist eher so rum. Wenn Polizisten anrufen, dann ist es oft witzig, weil die sagen dann selber, ich bin Polizist und ich brauche ein Alibi. Also die müssen jetzt schon oft selber sagen, oder Staatsanwalt. Wir haben auch aktuellen Fall von jemandem, der lässt das alles bei uns über seinen Rechtsanwalt machen. Der ist eine sehr berühmte Person, ist absolut bekannt. Und
darf's gerne Namen nennen, wir sind für alles offen hier.
Ja, glaube ich, aber der lässt das alles über seinen Anwalt bei uns abwickeln.
Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, euch ja in irgendeiner Form in Anspruch zu nehmen. Ich stelle mir gerade den Polizeibeamten vor, der bei dir anruft und sagt, ich brauche ein Alibi, ich möchte morgen eine Bank ausrauben. Wie gehst du denn dann vor? Dann sagst du, naja, okay, da schauen wir mal, läuft jetzt nicht so gut.
Ja, das würde ich dann eher als Witz auffassen. Ich glaube, mit sowas kommt auch keiner bei uns. Ich glaube, dafür ist unser Auftreten auch einfach zu seriös. Da merkt man schnell, dass wir dafür nicht die richtigen Ansprechpartner sind. Aber alles andere, alles, was irgendwie noch legal zu wuppen ist, das kriegen wir hin. Manchmal haben die auch eine Vorstellung, wo sie sagen, nee, das können wir so nicht machen, das ist einfach nicht rechtens. Aber wir haben halt eine andere Lösung, um das gleiche Ziel zu erreichen.
Brauchen Menschen denn heute mehr Alibis als früher oder sind sie nur sichtbarer geworden durch Social Media?
Oh, ja, das vermute ich sogar schon fast. Es war schon von vornherein viel. Wir hatten direkt von Anfang an viel zu tun. Aber durch dieses ganze Social Media, durch dieses Nachvollziehen von Standorten, von Posting, immer erreichbar sein, hat das mehr zugenommen. Und auch diese Lust nach Ruhe, also einfach mal sich nicht erreichbar zu sein. Ein paar Tage kein Handy zu nutzen, dass das so ein Luxus geworden ist. Und ja, dass das Umfeld das manchmal schon gar nicht versteht. Wie, du hast jetzt hier schon 4 Stunden und nicht geantwortet? Was ist denn los? Also, ja, da, so weit sind wir schon gekommen. Er sagt, bitte schickt mir was, das kann ich zu Hause auf den Tisch legen, dann weiß jeder, dass nächste Woche bin ich nicht erreichbar. So. Mhm. Und dann will ich einfach, ich will dann Computerspiele zocken, sowas haben wir auch. Wir haben mal einen Chirurgen gehabt, der sagte, ich bin jobmäßig, bin ich so eingespannt, so fertig. Ich zock tatsächlich Computerspiele, um runterzukommen, um mein Gehirn einfach mal in eine andere Richtung zu bekommen. Und dass ich Computerspiele zocke, das versteht keiner. Die halten das für ein Babykram oder für Kinderkram. Und sagte, aber das ist so für mich so das einzige Ding, um mich, mein Gehirn einfach so von der Arbeit wegzukriegen. Ja, aber ich schäme mich auch ein bisschen dafür, weil zu Hause ist dann meine Frau mit den Kindern und ich brauche von euch was anderes, was sie für besser hält.
Wahnsinn. Ich wiederhole mich, es ist hochspannend. Ich könnte dich noch 5 Stunden mit meinen Fragen löchern, aber wir sind schon fast am Ende der heutigen Folge angekommen und mich würde brennend noch interessieren, was dich denn dieser Beruf auch über Menschen gelehrt hat, was du vorher nicht wusstest.
Oh, dass es so viele unterschiedliche Lebenssituationen gibt, wo man nicht selber machen können kann, was man möchte, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die das nicht zulassen oder die einem auch nicht Freude manchmal gönnen und neidisch sind, eifersüchtig sind, wenn es einem anderen gut geht, dass wir manchmal gar nicht zeigen dürfen, dass wir glücklich sind, fröhlich sind, dass man dafür eine Alibi-Agentur beauftragen muss. Aber das, es hat mich sehr, sehr vieles gelehrt und mich persönlich, glaube ich, auch sehr geprägt.
Und wenn du eine Botschaft an Menschen, an deine Gegenüber hättest, die gerade das Gefühl haben, keinen Freiraum mehr zu haben, welcher wäre das? Vielleicht auch losgelöst von einer Alibi-Agentur.
Ruft mich an. Also, oft ist es wirklich nicht so, die Wahrheit ist nicht immer so, dass das der beste Weg ist. Damit kann man auch so großen Schaden anrichten. Meldet euch bei uns, sagt frei raus, was euch auf dem Herzen liegt und dann finden wir sicherlich eine Lösung. Also das kann ich jedem mit auf den Weg gehen.
Ja. Also hinter jeder Ausrede steckt oft kein Betrug, sondern ein Wunsch nach Ruhe, nach Schutz, nach einem Leben, das sich richtig anfühlt. Stefan Eiben bewegt sich beruflich dort, wo andere wegsehen und erinnert daran, dass Moral nicht immer schwarz oder weiß ist. Deswegen, lieber Stefan, vielen Dank für dieses offene Gespräch und für deinen, auch wie ich finde, respektvollen Blick auf Menschen in Ausnahmesituationen. Und vor allem auch für die Erkenntnis, dass Freiheit manchmal leise beginnt und das Zuhören oft mehr verändert als Urteilen.
Ja, vielen lieben Dank, André. Hat mich auch sehr gefreut.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.